Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auweddischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hausegarage.ch.
Das ist der Doppelpunkt heute, das Gespräch mit Dönis Biermann. Sie ist die einzige Schweizerin, die je Eiskunstlauf-Weltmeisterin geworden ist. Jetzt wird sie 60. Ein Buch über sie ist rausgekommen und heute das Gespräch mit mir am Mikrofon im Verlauf von dieser Stunde, Roger Schawinski. Sie ist eine der erfolgreichsten Schweizer Sportlerinnen, die es je gab. Weltmeisterin im Eiskunstlauf vor 41 Jahren mit 19 und eine Europameisterin. Jetzt wird sie dann 60 und ist bei mir im Studio. Ich freue mich, dass du da bist, Dönis. Wer bist du?
Ich bin einfach mich.
Also einfach ehrlich? Ja. Bist du sicher? Ja. Kannst du uns das bestätigen?
Ja. Nein, also ich denke, ich habe so ein bisschen verschiedene Seiten an mir. Also ich bin als Kind eigentlich mega schüch gsi, aber auf dem Eis bin ich dann so ein bisschen wie völlig mich entfalten können. Aber nach wie vor, also ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der so wahnsinnig so im Spotlight unbedingt sein will. Aber ich finde es auch, gefällt mir auch. Gib ich schon zu, aber ich habe gleich noch immer so ein bisschen etwas leicht zurückhaltend.
Also du bist auch eine ganz scheuche Person.
Sie hat überwinden,
indem sie sich ins Zentrum gesetzt hat von der Welt. Aufmerksamkeit.
Es ist halt so, ich bin sehr früh mit Eislaufen also in Kontakt gekommen mit etwa 3-Jährigen, weil halt meine Mutter Schlittschuh gefahren ist. Und hat mich halt einfach mitgenommen. Und es war halt dann wie einfach meine Leidenschaft gewesen. Mhm. Also es ist wie wirklich eine Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen. Und wenn ich auf dem Eis war, habe ich wie alles um mich vergessen. Also es war wirklich so, wenn man mich früher filmen wollte, ich habe gerade aufgehört. also fahren. Also mein Vater hat gerade von ganz weit mich filmen und dass ich es nicht gemerkt habe.
Warum? Was hat dich denn da gestört?
Ich bin einfach für mich gewesen. Ich habe nicht gern gehabt, wenn man mich filmt. Und auch in der Schule bin ich eigentlich sehr schüchig gewesen. Und dann ist mal meine Schullehrerin schauen im Training. Und dann hat sie gefunden, wow, das ist ganz eine andere Persönlichkeit. Also da bin ich dann wieder in die Szene gewesen. Da hat sie gefunden, ja, ich bin wirklich so schüch nebendran und auf dem Eis bin ich eine Persönlichkeit. Und ich glaube, das Eislaufen hat einfach das, ist für mich gut gewesen. Es hat das aus mir rausgelockt.
Mhm.
Es auch gibt ja das anders, also nicht mehr so schüch zu sein.
Gut, es gibt ja das Muster von diesen Eislaufmüttern, die ihre Töchter einfach konditionieren darauf, möglichst viel Erfolg zu haben. Die wenigsten erreichen es, aber Heidi, deine Mutter, die hat es erreicht.
Ja, sie ist halt sehr positive, unterstützende Person. Also sie hat mich natürlich auf die Eisbahn gebracht und das, ich wollte trainieren, ich habe nicht genug bekommen. Also ich bin am über den Mittag zwischen der Schule gewesen, dann habe ich Ballett gehabt, nach der Schule, dann am Abend habe ich noch mal wollen gehen. Man hat mich wie eher fast müssen bremsen. Also es ist wie so ein Drive von innen her.
Aber und was war denn das Ziel gewesen? Hast du dann dort schon gedacht, als Heidi, deine Mutter, die kann Weltmeisterin werden?
Nein, das hat sie eben überhaupt nicht gedacht. Also sie hat einfach gesehen, dass ich Freude habe und vor allem Talent. Also da ist sie natürlich von allen Trainern darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich da mehr Talent habe. Und ich habe ja dann so schnell die dreifache Sprünge gelernt. Also mit 13 habe ich alle können, die sonst nur die besten 3 Männer auf der Welt gesprungen haben.
Eben, du bist die erste Frau gewesen, wo der dreifache Lutz, so heisst der, gesprungen ist.
Genau.
Wie lange hat man da müssen trainieren, bis das funktioniert hat?
Ja, du musst natürlich eben von unten auf. Und ich habe dann halt eben alles einfach schneller können. Und dann ist es natürlich auch so, merkst du, ich kann mehr, als was überhaupt die können an einer WM. Und ich habe dann einfach, das ist schon auch ein bisschen meine Mami ihre Idee gewesen, den dreifachen Lutz ein bisschen zu forcieren, weil es halt das Schwierigste ist. Und wir haben damals, mein Trainer hatte ja auch noch gehabt, Otto Hügin und meine Mutter. Und er ist damals im Restaurant zu Mittag gegessen. Er hat damals nicht so gerne gehabt, schon den dreifachen Lutz, ist noch ein bisschen früh. Und wir haben dann in der Mittagspause dort geübt.
Oh, hat es dann auch Stürze gegeben? Schwere Stürze?
Es gibt sicher Stürze. Also ich bin einfach immer sehr weich gefallen.
Weich gefallen auf dem Eis?
Ja, kann man sagen.
Wie kann man auf dem Eis weich fallen?
Ja, ich bin irgendwie, also ich habe Landungen, wo ich dann können mich so, wo ich gespürt habe, jetzt kann ich mich wie so ein bisschen drin hineinfallen lassen, nicht so steif und hart und ich glaube, dann hat man auch nicht Angst vor dem Gehen. Aber natürlich, ich hatte also viele blaue Flecken und da spürt man mal Steißbein schon.
Also ich habe etwas gelesen, was mich sehr überrascht hat. Du hast da geschrieben oder gesagt, deine Mutter hat, um dir das zu ermöglichen, das Training und all das, hätte sie am Abend als Telegrafistin geschafft und hätte in der Nacht noch Zeitungen ausgetragen. Also unglaubliche Opfer auf sich genommen, damit du das hast können machen. Es sind dann
das
ernste, schlimme oder eben auch ärmliche Verhältnisse gewesen, wo du aufgewachsen bist?
Nein, wir sind Mittelstand. Also es war wie so gewesen. Also wenn sie Telegrafistin war, ist sie nicht am nachher gerade noch die Zeitung austragen. Also das wäre dann schon zu viel gewesen. Sondern, wo sie nicht auf den Telegraph gegangen ist, dann hat sie am Morgen die Zeitungen vertraut. Also das wäre dann schon ein bisschen zu viel. Aber sie hat halt schon, Eislauf ist nicht gerade der billigste Sport und hat müssen schauen, dass es mehr reinkommt, weil die Lektionen sind natürlich auch teuer, die ich gebraucht habe. Nebst, es war ein bisschen besser gewesen, weil sie mich natürlich noch unterstützt hat. Auch im Training. Hat sie mich unterrichtet.
Eben, du hast noch Ballettunterricht genommen.
Ja, gut, ich war jetzt in der Gruppe. Aber
ist das günstig?
Mit 10 schon ein Stipendium bekommen.
Hm. Aus heutiger Sicht, hast du das Gefühl gehabt, du hast eigentlich eine Jugend erlebt?
Ja, also ich habe mir das schon genommen. Auch. Also ich bin glücklicherweise so mit 15 etwa in einen Klick hineingekommen. Da hat mich ein Mädchen auf dem Eis angesprochen. Und das war super gewesen. Also dann habe ich nach dem Training und nach der Schule...
Was für ein Klick? Also mit 13 also hast du offenbar angefangen zu rauchen?
Ja, früher hat man mal gesagt, klicken.
Ja gut. Und was haben die dir Post getreten?
Ja, das war noch harmlos gewesen. Früher, wir sind dann am Abend einen Offi trinken, oder? Das ist nicht wie heute, oder? Dann ist
man aber
am 9
Uhr,
sind wir bis um 9 Uhr ins Gele. Das war so im Wittigen halt die Stammbeiz gewesen. Ja, ich habe, das ist aber eine andere, das war nicht von der Clique gewesen. Das war eine Kollegin auf dem Eis. Ich hatte natürlich auch die Freundin und sie war viel älter als ich. Also ein paar Jahre halt, und sie hat geraucht. Und dann haben wir halt heimlich, haben wir das mega spannend gefunden.
Hat das deine Mutter gewusst?
Ja, sie hat es dann schon gemerkt. Weil einmal hat sie Zigaretten mit heimgenommen, oder wir hatten ein Päckchen gehabt. Einen Tag sie mit heimgenommen, und nachher am anderen Tag ich mit heimgenommen und wieder gebracht. Und meine Mutter hat natürlich gemerkt, dass sie irgendwie ein bisschen im Schrank hin, ein bisschen nach Rauch etwas stinkt. So. So ein bisschen, ja, man schmeckt dir das.
Und dann, was hat sie gesagt? Hat sie gesagt, das ist schlecht auch für dein Training und für deine Lunge? Deine Lunge darf doch nicht verunreinigt werden, oder wie hat sie mit dir
geredet? Ich weiss, sie ist eben nicht eine, die so ausflippt und so Sachen. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe es dann selber dann gemerkt. Ich habe ja auch noch Pollenasthma und alles. Und dann habe ich selber
Pollenasthma
gemerkt.
Aber das ist ja meistens im Winter nicht, oder?
Nein, das ist im Winter nicht. Aber ich habe dann selber gemerkt, es ist nicht wirklich gut für mich. Aber ich habe das noch ab und zu auch später gemacht. Mit 18 sogar. Ein, zwei Zigaretten pro Tag. Ich habe halt das Leben gehabt, wo alles in der Öffentlichkeit gestanden ist. Und dann so können heimlich etwas machen, so, wo ich jetzt das Gefühl habe, das ist jetzt, das weiss niemand. Und
hast
so.
Dich als Rebellin geführt?
Ja, wahrscheinlich. Hast du es cool gefunden, wahrscheinlich.
Cool. Ich rede mit der Dönis Bielmann, also mit 18 hat sie so Sachen gemacht. Mit 19 ist sie schon Weltmeisterin.
18.
Ja, mit 19 bist du Weltmeisterin.
Nein, 18.
18, also wenn ich anschaue.
Es ist eben, mein Jahrgang ist 62 im Dezember und dann ist natürlich, wenn ich jetzt im März Weltmeister, ist der Jahrgang.
Mit 18, also vor fast 42 Jahren der Höhepunkt von deinem Leben.
Ja, es sind noch viele Höhepunkte.
Ja, aber der allergrösste ist natürlich der. Reden wir doch weiter, was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist «Turn on the Lights» von Swedish House Mafia.
Und warum?
Ja, ich habe gerne Musik, die ein bisschen abgeht. Also ich hoffe jetzt nicht, alle Hörer schalten jetzt gerade ab, weil es nicht so der Sound ist, oder? Aber, wo ihr manchmal seht. Aber mir gefällt es. Ich finde es motivierend.
Dennis Bielmann mit 18 und das zu bestätigen, ist sie Welt- und Europameisterin geworden. Wie war das für dich, wo du plötzlich so im Zentrum auch von der Öffentlichkeit gestanden bist?
Ja, es ist, natürlich ist es schon sehr viel vorher losgegangen, also auch dann schon mit 13 ist es losgegangen, aber dann auch vor der EMWM auch schon, jeden Tag ist etwas in den Zeitungen gekommen, Porträts und alles. Aber wo ich, und ich hatte natürlich auch Druck gehabt, weil man gesagt hat, oh, jetzt kann sie Weltmeisterin werden. Aber als ich es wirklich geworden bin, kann man wirklich sagen, es klingt zwar ein bisschen klischeehaft, aber es war wie in einem Film gewesen. Also es ist alles auf mich hineingestürzt. So viele Kameras um mich, weltweit, von überall, haben sie da Interview wollen. Ich habe Werbung gemacht in Amerika, Japan, Schweiz, Deutschland. Und Filmangebote, Showsangebote.
Und dann ist ein bisschen Geld reingekommen.
Ja, dann hat es wirklich
gute Verträge. Hat man das können machen? Du bist ja dort noch Amateur gewesen. Dort hat es ja noch gegeben, den Unterschied zwischen Amateur und Profi auch an Olympischen Spielen. Profi haben dort nicht kommen können. Dort hat man schon ein bisschen kassieren.
Also bis zum Weltmeistertitel nicht, also weil das unter dem Amateurstatus gelaufen ist, obwohl alle Profi waren, aber es war halt so gewesen. Aber nachher, als ich natürlich ins Profilager quasi gewechselt habe, hat man dann können verdienen. Mhm. Und dann habe ich auch wirklich gute exklusive Verträge mit Holiday on Ice abgeschlossen. Da sind Verhandlungen über 9 Stunden gegangen. Und, ja.
Hast du sie selber geführt?
Nein, wir haben natürlich dann schon Leute dabei gehabt, die mich unterstützt haben. Und ich bin da plötzlich, ja, also am Anfang noch nicht, aber das ist dann gekommen. Aber ich bin dann plötzlich, kann ich müssen mit so an Tisch hocken mit so Geschäftsherren und wo es um Verhandlungen gegangen ist in allen Bereichen.
Wie hast du dich da gefühlt? Hast du das Gefühl, ich will mich über den Tisch ziehen oder übers Eis ziehen und muss mich da wirklich warm anziehen?
Es war einfach eine neue Welt gewesen. Also ich habe mich sicher noch nicht so ganz wohl gefühlt am Anfang. Und ja, eben, wir hatten einen Anwalt dabei bei diesen Verhandlungen und es haben sich dann unzählige Manager gemeldet. Ich habe dann jemanden von Amerika genommen, wo ich dann Glück hatte, dass der auch wirklich top ist und seriös. Aber es haben sich auch andere gemeldet.
Gut, also ich nehme an, dann im Familienleben hat sich auch viel geändert. Deine Mutter sagt, die hat nicht mehr Zeitungen austragen.
Nein, das hat sie dann nicht mehr.
Oder haben sie dann ein schönes Haus gehabt, gezügelt etc., wo dann das Geld so ein bisschen geflossen ist?
Nein, so, meine Mutter wohnt immer noch am gleichen Ort oder meine Eltern damals noch. Die haben also auch nichts jetzt wollen abkassieren.
Nein.
Von mir. Nein, die haben das wirklich aber für mich schön angelegt.
Abkassieren, du hättest es ihnen können schenken, oder?
Ja, ja, aber sie haben gesagt, das ist deins und sie haben das... Für mich kann mich auch nicht kümmern drum. Sie haben das einfach für mich angelegt und sie haben gesagt, dass, also das wollen sie nicht. Also sie haben es wirklich wollen.
Also dann 1980 Olympische Spiele in Lake Placid und dort bist du in der Kür Erste geworden, wie eigentlich in allen Wettkämpfen in diesen Jahren.
Ja.
Und dann hat es keine Medaille gegeben.
Ja, es ist, früher hat es halt noch die Pflichtfiguren gegeben, die ja im, glaube 96 abgeschafft worden sind. Und das sind halt so Bögen, wo man Kreis, wo man müssen laufen unter Ausschluss vom Publikum mit überdecken, also wo wie eine langweilige Geschichte war für ein junges Mädchen.
Für dich wie eine Strafaufgabe?
Ja, ein bisschen schon. Ich habe lieber Kür gemacht, gesprungen, Pirouette. Und dann bin ich ja seit 14 bin ich immer Erste oder Zweite an einer EM oder WM. Und das Gleiche war halt an der Olympiade. Also ich war am 12. in der Pflicht. Bin dann Erster gewesen, eben Kür- und Kurzprogramm und dann am Schluss Vierte. Aber es ist trotzdem ein mega Erfolg. Ich habe das nicht so empfunden, weil es hat, ich habe Standing Ovation bekommen in Lake Placid. Die Pirouette ist um die ganze Welt und ich habe das wie gar nicht so jetzt.
Gleich, aber also das wäre eben, also wenn es dort keine Pflicht gegeben hätte, wärst du auch Olympiasiegerin geworden.
Ja, genau. Oder? Ja, das wäre so tatsächlich.
Die Pirouette, die berühmte Bierbahn-Pirouette, wer hat die entwickelt?
Also das hat dokumentiert, es hat so Vorformen gegeben von einer Russin, sie hat das in den 60er Jahren gemacht und dann habe ich es dann nachher entwickelt, also fertig entwickelt, ins 100%ige Perfektion gebracht. Und dann hat es den Namen nach mir offiziell benannt
bis
worden
heute,
von der International
also,
Skating gibt, Union. Ja.
Oder also gewisse Sprünge sind nach gewissen grossen Künstlern, Eislaufkünstlern benannt. Und nach dir eben da die Pirouette wird die fleissig weitergemacht, auch von heutigen jüngeren Eiskunstläuferinnen.
Ja, das ist natürlich ein Begriff im Eislaufen und Eisläufer können ja mittlerweile auch mit der Bielmann-Pirouette punkten, weil das ist in den Regulations von der Internationalen Eislauf-Union und da kann man den höchsten Level in einer Pirouette erreichen. Also, ja.
Du bist ja dann nachher noch Profi-Weltmeisterin geworden, glaube 11 Mal,
ja,
stimmt das?
Ja, das stimmt.
Aber das hat nicht so richtig gezählt, oder?
Es ist ja für mich natürlich schon, in Amerika und Japan auch. Es ist einfach, in der Schweiz ist das nicht so immer live übertragen worden, aber halt in Amerika ist das und in Japan. Und es sind sehr hochstehende Wettkämpfe gewesen, weil halt Weltmeister...
mit Wettkämpfen, die du an den Olympischen Spielen und an den Weltmeisterschaften gehabt hast.
Ja, weil es sind nur Weltmeister gegen Weltmeister gewesen. Also man konnte gar nicht einfach so gehen können, sondern nur auf Einladung. Und sie haben nur Weltmeister wollen. Mhm. Und deswegen habe ich dann immer die Jüngeren, die wieder gekommen sind aus dem ISU, habe ich dann immer wieder geschlagen bis 40.
Bis 40?
Bis ich dann gesagt habe, jetzt langt es mit Wettkämpfen.
Ja, sag mal, und ist nichts mehr gut nachgekommen in dem Fall?
Nein, ich habe dann gefunden, jetzt ja, langt es mal so 17-Jährige da.
Aber in jedem Sport, in jedem Sport, oder? Man hat es jetzt auch gesehen, beim Roger Federer, der jetzt auch 40 geworden ist, kommen die Jungen nach, und zum Teil halt dann ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen wiffer sind und vielleicht eben noch gesündere Knochen haben und so. Aber offenbar, im Eiskunstlauf hat es so eine Entwicklung nicht gegeben. Also in jeder Sportart, wenn muss man sagen, wo man kann messen kann, wie Marathonlauf oder Stabhochspringen, immer höhere Leistungen. Ist jetzt das auch im Eiskunstlauf der Fall?
Eigentlich schon, aber in meinem Fall ist es jetzt halt so gewesen, dass ich halt, glaube, oft hat es damit zu tun, dass man auch den Biss nicht mehr so hat oder eben Gesundheit oder Vitalität zu wenig ist. Und ich habe immer mega viel auf Kondition das Training gelegt, extrem viel gemacht und habe einfach auch keine Bubbles in dem Sinn.
Keine größere Verletzung?
Nein, und ich bin sehr eine konstante Springerin. Also wenn ich drüber gemacht habe, ist einfach zack, zack, zack. Und die einen oder anderen haben halt dann gleich an einem Wettkampf Fehler gemacht und das hat dann halt ausgemacht.
Die Sprünge, oder? Auf Eis, die vielen Sprünge auch von hoch oben runter. Nicht optimal für Knie, weil Knie sind eigentlich der schwerste Teil im Körper. Das ist irgendwie eine Version, die in der Evolution nicht weitergeführt wurde. Das kann ich auch sagen, als Marathonläufer habe ich das gespürt. Du nicht?
Nein, ich habe eben sehr weich, also ich bin auch weich gehabt, aber ich habe auch weiche Landungen gehabt. Also wenn man landet und dann gerade abfedert ins Knie, schadet es natürlich weniger, als wenn jemand so ruckartig steif ein Sprung landet und das macht natürlich sehr viel aus auf Gelenk. Mhm. Und das ist sicher
aber nochmal die Frage, hast du das Gefühl, dass das, was du dort geboten hast, zum Beispiel, wo du Weltmeisterin geworden bist, wenn du die Kühe würdest zeigen, hättest du mit so einer noch Chance?
Ja, also ich habe auch drei von Klotz alles gemacht. Also jetzt machen es vielleicht noch mehr Kombinationen oder so. Dreifach, dreifach. Aber ich habe alle dreifach auch an der Profi-WM gemacht.
Und vierfach gibt es nicht?
Nein, vierfach habe ich mal probiert und bin ich flatsch auf den Bauch gehabt. Aber wir haben früher schwerere Schlittschuhe als die heute.
Ah, eben, die technische Entwicklung. In jedem Sport gibt es eine technische Entwicklung.
Ja, wir haben noch mehr in der Luft rumschleppen. Und die Eisen sind auch aus Carbon heute. Also spätestens leichter. Also vielleicht wäre ich vielleicht heute gefahren. Wer weiß?
Wer weiß? Hättest du vielleicht einen vierfachen angebracht? Also, du hast ja dann verschiedene Innovationen reingebracht, unter anderem auch die moderne Musik und bist bauchfrei gelaufen, Techno etc. Hast dich dort auch ein bisschen rebellisch gezeigt, wobei man ja weiss, dass die Preisrichter ein bisschen konservative Menschen sind.
Ja, es hat natürlich auch ein bisschen etwas gebraucht, oder, bis die sich daran gewöhnt haben. Weil am Anfang, als ich mit Techno gekommen bin, oder eben bauchfrei Piercing und Hausmusik oder einfach so Abgabenmusik, hat es am Anfang nicht gerade geklappt mit den Noten. Und plötzlich, nachdem dann immer ein Amerikaner gewonnen hat in Amerika und ich zweitens mal geheiss an einer Profi-WM an der Pressekonferenz in Amerika, ja, warum... Sie bewundern das, dass ich immer wieder komme, weil ich werde ja immer beschissen. Aha. Und dann, ab dem Zeitpunkt, hat es dann nachher geklappt. Und dann habe ich jeden Wettkampf in Amerika gewonnen.
Jeden Wettkampf gewonnen? Das ist ja unglaublich. Also,
ja, abgesehen.
Wenn du jetzt mit der Roger Federer, der jetzt vor kurzem zurückgetreten ist, verfolgst, du bist eigentlich gar nicht zurückgetreten, oder?
Nein, ich bin nie offiziell zurückgetreten.
Du bist immer noch, könntest immer noch antreten.
Ja.
Okay.
Ja, ich habe gefunden, man liest es ja sowieso in der Zeitung, oder was ich immer mache. Und dann habe ich gefunden, es ist so endgültig. Ich lasse mir doch die Türen offen.
Gut, über das müssen wir noch reden, was man alles in der Zeitung liest über dich.
Ja.
Das ist ziemlich colorful. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist Crazy What Love Can Do von David Guetta und Beckley Hill und Ella Henderson. Run me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do? Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can finally breathe. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do? Da 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 da.
Ich verfolge Eiskunstlaufen nicht so eng. Früher hatte ich das Gefühl, es war grösser, es war wichtiger. Heute kaum mehr so bedeutend. Nur noch Olympische Spiele, ist das richtig?
Ja, ich habe schon das Gefühl, es ist immer ein bisschen abhängig. Ich glaube, wenn man eine eigene Läuferin von der Schweiz mit dabei hat, wo man weiss, ich kann gewinnen und so, dann wird halt mehr berichtet. Und dann,
aber in Amerika ja. So haben wir das Gefühl, bei den Olympischen Spielen, weil dort geht es um Amerika, dort ist es gross und sonst eigentlich eher im Hintergrund. Ist das richtig?
Ja, ist schon so. An der Olympiade schauen natürlich wie alle Leute, die jetzt auch nicht unbedingt Eislauf interessiert sind. Und dann ist es schon auch grösser. Das ist schon so.
Welche sind so die grössten Stars in dieser Branche nach dir? Was meinst du?
Nach mir war Katharina Witt, sie war aber auch schon während mir.
Die ist eigentlich unglaublich langmistig. Ja. Hast du sie immer besiegt, damals?
Ja.
Aber die ist ein riesen Star in Deutschland. Also zuerst in Ostdeutschland, dann in Westdeutschland. Ja. Und hat dann auch in anderen Sphären hat sie abgeräumt, oder? Hast du noch Kontakt mit ihr?
Ja, doch. Wir machen noch viele Sachen zusammen eigentlich. Wir haben ab und zu sind wir zusammen in Fernsehshows, in Quiz-Sendungen und deswegen sehen wir uns sicher etwa 2-3 Mal im Jahr. Ja.
In welchen Ländern ist jetzt dein Eiskunstlaufen noch richtig populär?
Ich denke Japan, Asien, Amerika ist glaube ich auch ein bisschen weniger.
Russland hat ja lange Russland, auch.
Ja, genau.
Dominiert, oder?
Ja, das ist immer noch so. Ja.
Dann ist ja herausgekommen, dass da sehr viele russische Sportler aus verschiedensten Sportbranchen und Sportarten getoppt worden sind. Wie war das im Eiskunstlauf?
Es gibt so im Eiskunstlauf, wie nicht so jetzt so das Thema, also gut, an der Olympiade hat es ja jetzt gerade im Vergangenen halt das Thema gegeben mit der Valjeva. Aber sonst weniger, weil es ist nicht so ein Ausdauersport und auch nicht ein Kraftsport. Techniken sehr viel mit dabei. Deswegen ist es nicht jetzt ständig da wie bei den anderen Sportarten, wo man immer etwas gehört darüber, oder?
Wie viel Geld hat man eigentlich verdient? Du bist eben nachher in Holiday on Ice, wo die grosse, die eigentlich die grösste internationale Eisshow gewesen ist oder noch immer ist. Wie viel kann man da verdienen, wenn man dort ein Star ist?
Ja, man kann wirklich sehr gut verdienen. Also man hat dann so den Marktwert, es braucht halt also, einen Titel.
Wo war dein Marktwert gewesen?
Der war gut. Also einfach so, dass man wirklich etwas auf die Seite legen konnte, wo man kann sagen, ich müsste jetzt...
Ja, ich eine Million jetzt, pro Jahr?
Ich weiß mich jetzt da nicht genau, aber ich müsste jetzt nicht weniger. Unbedingt jeden Tag arbeiten.
Ja klar,
also, aber
man könnte eine Million verdienen, wenn man dort ein Star ist.
Das kann man schon, ja.
Gut, und du bist einer gewesen.
Ja, das sage ich jetzt gut, dann, nicht damit genauer.
Damit ist die Frage auch beantwortet. Und hast du dann auch weitergemacht da in der Schweiz, oder? Bei der Eisshow, die wir hier bei uns haben, oder?
Ja, ich war bei Holiday on Ice immer gewesen, und nachher hat es natürlich Art on Ice gegeben. Und das war für mich wieder super gewesen, weil es mal in der Schweiz etwas Grösseres gibt. Weil sonst waren immer alles die grossen Shows im Ausland gewesen. Und das ist ein einzigartiges Projekt. Oder?
Eben, also du bist bis 2003 Sänger,
ja.
Und ja, Reto Gavietzler, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, hat das ja aufgebaut und hat das durchgezogen. Muss man sagen, er hat auf die Art und Weise doch einiges gemacht für seinen Kunstlauf in der Schweiz.
Ja, also der Oliver Höhner natürlich auch, oder? Das ist mit dem Reto Gavietzler zusammen. Und die haben wirklich eine tolle Show auf die Beine gestellt und ist auch einzigartig.
Kannst du einmal schauen?
Ja, ich gehe schon, ja.
Genau.
Ja,
also man muss noch sagen, du bist heute, irgendwo habe ich das gelesen, jeden Tag noch auf dem Eis.
Ja, tatsächlich.
Wo denn?
Also entweder bin ich am Unterrichten und meist oft tue ich vorher für mich noch trainieren, also in Zürich.
Für dich noch trainieren?
Vorher.
Ja.
Und nachher unterrichte ein paar Stunden, also schon. Eigentlich ein Knochenjob. Also du stehst schon in der Kälte stundenlang und dann am Abend, also nachher noch Kondition unterrichten, dreimal in der Woche. Aber auf dem Eis ist täglich. Ja, da in Zürich, an verschiedenen Orten, jetzt gerade auf dem Dolder, vorher über durch den Sommer in Oerlikon, Heuried etc.
Jetzt gehört man, dass eben da die Energiekosten so hochgehen und dass ja. Eis etwas Spezielles könnte werden.
Ja.
Oder hast du da auch schon das ein bisschen mitbekommen?
Ja, natürlich. Also man macht dann seine Gedanken, oder? Aber ob jetzt vielleicht eins fällt oder zwei gesperrt wird oder ob nur eins dann da ist. Aber wir haben gelernt aus der Pandemie, da sind auch nicht alle Eisfelder drauf gewesen und das ist dann mit einem auch gegangen. Man hat einfach gute Struktur müssen machen.
Das hast denn du, wo du jetzt eine junge Schweizerin und Schweizer trainiert hast, irgendjemand mal gesehen, wo du gesagt hast, das ist jetzt ein Talent, könnte auch an die Spitze gehen?
Ja, es gibt ab und zu außergewöhnliche Talent, aber ich sage mir jetzt mal auf Schweiz bezogen, dass man jetzt gerade so ein Jahrhundert-Talent, wo man dann das Gefühl hat, ja, die könnte jetzt gerade noch Weltmeisterin werden.
Eben so ein zweiter Dennis Bielmann.
Ist schwierig zu sagen. Oder manchmal denkt man, ja, die hat Talent oder viel Talent und dann wachsen es plötzlich viel oder kommt Pubertät.
Eben.
Und dann ist
wachst
wieder
ist nicht weg. Gut. Wie gross bist du?
Ich bin 1,60, also eigentlich eher, also nein, 1,59.
Du bist ein bisschen geschlumpft, wie wir alle.
Ich tue mich auch mal 1 Zentimeter
auf. Okay.
Aber, oder 2.
Hilft das? Also wenn du jetzt 1,70 oder 1,75 wärst, dann wäre es nicht so gut gewesen für das.
Ja, man sagt, also die Kleineren, wir haben es halt ein bisschen einfacher in den Sprung vom Zentralen. Also wenn du springst, musst du können deine Tangenten heben und manchmal reissen wir ein bisschen schneller raus, wenn jemand gross ist, aber es ist nicht unmöglich. Also es gibt schon auch grössere. Und also ich bin jetzt auf dem Eis, bin ich eher eine von nicht die Kleinsten und deswegen, das finde ich auch mal cool.
Aber das Gewicht hast du können behalten und auch die Figur. Die Frauen, wenn sie in ein gewisses Alter kommen, in eine gewisse Lebensphase, die nehmen zu. Das ist bei dir nicht passiert?
Nein, komischerweise nicht.
Nicht komischerweise, wenn man so viel trainiert, das ist ja klar.
Ja, aber gleich, ich weiss auch nicht. Ja.
Oder? Also die Menopause hast du da überhaupt nicht gemerkt, dass sich da körperlich etwas Grosses verändert hat?
Gibt es eine Menopause?
Ah, gibt es nicht. Okay. Dann wird das verdrängt. Oder wenn man Eiskunstläufer ist, hat man das nicht.
Ja, ich achte jetzt wirklich nicht auf so... ich bin überhaupt nicht der Mensch, der sagt, in dem Alter ist das und ui, jetzt bist du so alt und jetzt fühlst du dich
was?
Schlechter.
Und,
nein, also ich lebe einfach...
Also ich
habe so viel mit jungen Leuten zu tun und deswegen halte mich das ein bisschen jung, oder? Aber ich... lebe einfach so weiter und nicht nach, was alles noch könnte kommen und dass man sich nicht mehr so und so anziehen sollte, etc.
Aber ich habe ein Zitat gefunden, wo du dich bezogen hast, genau auf das. Also du hast gesagt, du hättest jetzt besseren Sex als mit 20. Hast du mit 20 so schlechten Sex gehabt?
Ja, das habe ich aber geglaubt. Das ist jetzt Schlagzeile, wo ich 40 war.
Nein, weit über 50.
Ja, ich glaube, also das ist glaube bei jedem Menschen so, oder? Wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, ist es glaube schon ein bisschen besser, als wenn man noch ein bisschen so...
Okay. Und du hast mal gesagt, ja, wärst eigentlich nicht abgeneigt gewesen, wenn mal der Playboy gekommen wäre?
Ja, wobei, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie gleich ein bisschen strange.
Was? Strange? Was
so findest du? Alles zeigen.
Eben, darum, ich kann mich
ja,
auch
wundern. Ja, ja.
Aber wenn der Playboy gekommen wäre, dann wäre das natürlich...
Ich glaube, ich habe es so gesagt, ich habe mich eher gewundert, dass die noch nie angefragt hat. Wobei, es hat mal so eine indirekte Anfrage gegeben. Es war einmal ein Fotograf bei mir daheim gewesen, von Deutschland. Und dann musste er ein Porträt machen über mich, also ganz normale Fotos. Und dann hat er gesagt, ah ja, übrigens, der Playboy habe ich noch, frage ich mich, ob ich da auch mitmachen würde. Und er könnte die Pfoten gerade machen.
Gut, und dann?
Dann habe ich gesagt, danke.
Also ich glaube, es hätte mich geschmeichelt, wenn es eine echte Anfrage hätte. Dann lese ich aus dem raus.
Ich denke, das ist jetzt einfach etwas, das noch nicht gekommen ist. Oder? Aber irgendwann wird es dann niemand mehr sehen.
Wahrscheinlich kommt es eher nicht mehr, oder?
Nein, ich könnte es mir nicht. Also so, sagen wir die wirklich alles zeigen, nein, das könnte ich nicht.
Das könntest du nicht.
Nein, wenn so schöne Fotos, die man eigentlich nichts sieht, aber ja, du bist gleich noch nackt. Aber ich glaube, das ist nicht das.
Schöne Fotos, wo du nackt bist, wo man nichts sieht.
Ja, genau, das haben wir auch schon gemacht.
Also, haben wir auch schon gemacht. Eben, du bist eigentlich doch auf eine Art und Weise, habe ich schon das Gefühl, wenn du sagst, du sagst scheuch, aber die andere Seite, ein bisschen Exhibitionistin bist du schon, oder?
Ich habe so wie ein Beides in mir drin. Also, ich bin jetzt schon nicht mehr so scheuch, aber wie ich schon mit 13 oder 12 gesagt habe, in einem Fernsehinterview, habe ich mal gesagt, wo das Fernsehen ja, eben mich gefragt hat, was jetzt noch schön wäre, meine Ziele, da habe ich gesagt, ja, es wäre schon noch schön, mal wieder auf dem Podest zu stehen und dann wieder mal in der Zeitung kommen, das würde mir noch gefallen.
Eben, aber deine Mutter hat offenbar 53 Alben, oder?
Ja,
vollgeklebt mit Zeitungsartikeln. Macht man da irgendwie sich glücklicher, wenn man so viel mal in der Zeitung kommt? Hast du dann irgendwie immer ein Glücksgefühl?
Nein, das ist natürlich, wenn du so viel gekommen bist wie früher, ist es manchmal auch ein bisschen auf den Wecker. Oder? Das ist dann
aber
fast abnimmt, viel. Oder?
Aber wenn es dann abnimmt, dann hat man Entzugserscheinungen.
Nein, ich lebe ja nicht von diesen Artikeln. Also
aber jetzt machst du ja ein Buch, oder? Jetzt kommt es wieder, jetzt kommt es ja. Doppelpunkt, überall in den Zeitungen. Dann ist das Gefühl, ein gewisser Nachholbedarf ist nicht zu übersehen.
Nein, also ich habe wirklich ein mega gutes Alltagsleben. Also ich habe jetzt wirklich nie darauf gesetzt, dass ich wie muss den Glaubauer haben, dass ich glücklich bin.
Mhm. Aber also bist du ja so in Fernsehshows gegangen, wie ja, jetzt wieder geholt?
So
Retro-Shows und so. Ja. Hast du sogar mal in einem Film mitgespielt, eine Nebenrolle mit dem Tommy Gottschalk.
Ja.
Ist lässig gewesen.
Ja, eben, ich mache eigentlich vor allem Sachen, die mir Spass machen. Also ich meine, ich habe beim Masked Singer ein Witzeln mitgemacht, obwohl ich gar nicht singen kann. Aber ich bin halt nicht
jemand, der
denkt,
oder
ja, ich
muss
glaube
das
schon,
bei
dass ich aufgefallen bin in dieser Sendung.
Bist du rausgefallen?
Ja, weil ich in der ersten rausgefallen.
Als ganz
also ist wirklich nicht zum, ich bin mega nervös gewesen, oder? Weil ich gewusst habe, ich kann nicht so gut singen. Aber ich mache halt generell einfach Sachen, die mir Spass machen. Und wenn halt so Anfragen kommen, soll ich dann sagen, ja, nein, ich mache jetzt das nicht, die kommen halt immer.
Kommen
und das finde ich, das ist für mich noch so der Plausch, oder? Also es ist noch gut alltags mal etwas anderes oder so. Aber es ist jetzt so, wenn ich jetzt nichts kommt, dass ich dann daheim hocke und denke, oh, also ich habe nie noch jemand angefragt. Also nie. Also das kommt immer einfach zu mir, das Zeug, und darum ist es immer irgendwie weitergegangen.
Aber wenn du die 53 Ordner siehst in der Wohnung von Heidi, es ist übrigens 90, glaube ich, jetzt, oder?
91. Ja.
Die Zahlen habe ich nicht ganz, 91, ja, 18, 19. Und dort sind wir noch weiter sammeln.
Ja, sie mag jetzt auch nicht mehr immer so, also sie behalten es auf. Aber ich muss sagen, es ist natürlich schon eine schöne Erinnerung, also jetzt auch gerade für die Biografie. Mhm. Es war wahnsinnig nützlich gewesen, weil ich gar nicht mehr gewusst, was jetzt genau in welchem Jahr und wie ist jetzt das genau wieder gewesen, da habe ich das können anlesen. Und ich glaube, die Bücher, Alben sind schön, wenn ich einmal alt bin. Ich glaube, sie hat das für mich so gemacht. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt dann immer zu ihr darf ich wieder ein Album anschauen von früher, oder? Das nicht, aber es ist einfach für später. Und für jetzt hat es halt mega geholfen, oder? Auch Fotos, alles haben wir.
Eben, man macht so Sachen auch natürlich für Kinder, aber du hast nie ein Kind wollen, oder? Das wäre nicht gegangen. Eiskunst, Weltmeisterin sein, weiter auf dem Eis sein, weiter Spitzensportlerin sein und ein Kind haben, oder?
Es wäre irgendwann schon gegangen, aber es war wie nie der Drang bei mir. Und ich finde halt, ein Kind sollte man haben, wenn man wirklich will, Mutter sein und dann auch alles dafür macht. Ich bin halt immer noch so die Generation, die dann würde daheim sein und das. Und also ich will alles dann für das Kind machen. Und das hat auch wie nicht so gestimmt. Es war einfach nicht da gewesen, dass ich jetzt gefunden habe, ich muss jetzt ein Kind haben. Und obwohl ich sehr gerne Kinder. Mhm. Und ich arbeite ja jetzt auch als Coach mit Kindern zusammen. Und das finde ich sehr schön. Aber vielleicht will ich mal ein Kind, aber jetzt ist es spät.
Aber
also
hast
du dem... Ich war zu jung gewesen.
Ja, nicht
vom Biologischen
so.
Nicht, aber ja.
Aber das klingt ja fast ein bisschen, wie wenn es doch würdest du bedauern?
Nein, ich könnte mir also das nicht. Ich finde es schon auch schön, wie es ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man mal alt ist, dass es halt schon schön ist, wenn man auch noch eine Familie hat. Oder? Und das hat man natürlich nicht. Oder? Das der Aspekt finde ich sehr schön.
Du hast dann einfach
schön.
53 Alben.
Ich habe die Alben. Und ein paar Medaillen hocken daheim. Allein.
Das ist die Frage. Ist allein, über das werden wir noch reden. Machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist Funky Town. Das kennen jetzt sicher alle Hörer, aber neu arrangiert.
Bei mir ist Dönis Bielmann die einzige Schweizer Eiskunstlauf-Weltmeisterin vor 41 Jahren. Wird jetzt 60. Was ist eigentlich, neben all diesen Höhepunkten, was ist der schlimmste Moment in deinem Leben, den du erfahren hast?
Ja, also privat. Oder eben, ja.
Einfach so?
Ja, sicher. Wahrscheinlich, natürlich.
Die Sachen privat, die treffen einem immer viel mehr als die
Öffentlichkeit. Ja, natürlich. Also sicher der Tod von meiner Schwester natürlich. Das ist
Was ist denn dort passiert?
Ja, wir sind halt sehr eng gewesen. Also von Kind auf alles zusammen gemacht. Und sie hat, ist krank gewesen, also Krebs. Und ja, ist dann halt gestorben an dem und das ist für mich also viel zu früh und ja, ist einfach für mich sehr, sehr schwierig.
Eben, sie war auch Eiskunstläuferin.
Ja, sie hat das auch auf höherem Niveau gemacht, aber beruflich in eine andere Richtung sich dann entwickelt. Mhm. Also hat etwas anderes wollen machen, aber ja, wir haben immer zusammen telefoniert und manchmal habe ich sie halt um Rat gefragt, was meinst du, was würdest du machen und auch viel zusammen gelacht, also ja.
Hast du dich auch gut können von ihr verabschieden?
Ja, also das haben wir können. Also wir wären eben am anderen Tag halt vorbei. Am 23. ist sie ja gestorben, Dezember. Und am 24. wären wir noch vorbei. Und das haben wir halt dann nicht mehr so können machen. Ja. Mhm.
Ja. Etwas anderes, eben dein Privatleben ist in der Öffentlichkeit natürlich ausgiebig abgehandelt worden. Vor allem deine Beziehung zum, wie heisst er, Colin?
Ja.
Erzähl mal.
Der Colin, ja, es ist halt, ja, wir sind mal geheiratet gewesen.
Also wer ist der Colin?
Der Colin ist mein Lebenspartner.
Ja klar, aber woher kommt er, was macht er?
Er ist auch Eisläufer gewesen bei Holiday on Ice und er
ist kennengelernt,
dass ich bin in Cast, ist am Üben gewesen, wo ich meine Probevorstellungen hatte, wo ich als Gastschar engagiert war. Und ich habe 40 Leute auf dem Eis gesehen, die am Fahren sind und Colin ist mir gerade rausgestochen. Also,
einfach seine blonden Haare. Ist, oder will er gut aussehen?
Einfach cooler Style, mega schöne Haare, Stülpen über die Schlittschuhe, cooler Look und er ist mir einfach gerade ins Auge gestochen.
Mhm. Okay, und dann haben wir euch getroffen, haben geheiratet. Und dann haben wir euch geschieden und dann haben wir euch wieder getroffen. Also, ja. Was ist da genau abgelaufen?
Ja, wir sind im verflixten siebten Jahr haben wir uns scheiden lassen. Wir haben uns ein bisschen so in verschiedenen Seiten entwickelt gehabt.
Nämlich? Was heisst das?
Ja, das ist gleich. Und dann,
kann man sich das vorstellen? So, oder so, wie man sich das vorstellt, ist
ja,
es auch passiert?
Ja, wir waren sehr jung gewesen, also wirklich sehr jung. Und ich glaube, wir haben einfach vieles immer zusammen gemacht und ein bisschen zu fest aneinander geklebt, glaube ich. Und dann haben wir uns getrennt. Er ist dann nach England zurück. Und ja, nach einem Jahr ist er dann wieder zurückgekommen nach dem Anruf vom Blick, der hat wollen wissen, warum ich jetzt geschieden bin. Und dann hat gesagt, ja, ich lüte jetzt die Leute nach dem Colin an. Da habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich ihn aber vorwarnen, dass er den Blick anruft. Und dann war das Telefongespräch, wo wir dann quasi gemerkt haben, oh, beide vermissen sich.
Weil das heisst, um eine schlechte Blickschlagziele zu verhindern, haben wir euch wieder getroffen.
Ja, so ist es.
Das ist ja unglaublich.
Ja, die Schlagziele ist gleich noch
hoch. Was Boulevardpresse damals noch für eine Macht gehabt.
Ja, das ist so.
Gut, und jetzt leben wir zusammen.
Wir leben quasi miteinander.
Quasi also?
Ja, nein, wir hatten verschiedene Formen, alles gehabt, mal miteinander, mal zwei Wohnungen, mal miteinander.
Und das andere
wollen wir jetzt einfach mal offen lassen.
Und im Moment?
Im Moment ist er auch mein Lebenspartner. Ja.
Aha, okay, und lassen wir es offen.
Ja.
Gut, also du hast noch etwas anderes gemacht, wo du dich profiliert hast. Du bist eine der Ersten gewesen, die sich voll oder sehr stark tätowieren lassen hat.
Ja.
Erzähl mal.
Ja, also es heute gibt viel mehr das Leute, die das machen.
Ja, nein, heute machen das fast alle. Man fällt fast auf, wenn man nicht tätowiert.
Ja, das stimmt.
Aber du bist damals mal einer gewesen, der gesagt hat, das ist es, ich will mich, meinen Körper auf die Art und Weise verschönern.
Ja, mir haben einfach die zuerst Black-Tattoos gefallen und dann habe ich das zuerst das gemacht. Nachher habe ich gewechselt auf japanische Tattoos. So mit Blümchen und Drachen. Und mir gefällt es einfach. Also ich und jetzt gerade so Blümchen gefallen halt auch noch eher mal anderen Leuten, die sonst Tattoos nicht so gefallen. Aber man muss, es ist so, es gefällt nicht jedem.
Das hast du auch
so
irgendwelche Namen in Tattoos?
Nein, habe ich nicht.
Nicht? Das ist ja mein Hier und Da heikel eben. Wenn man Veränderungen hat im Leben und das ist eintätowiert, dann ist das ein bisschen kompliziert, oder?
Das würde ich jetzt nicht machen, weil ich muss es dann wieder ändern. Mhm.
Hast du in den letzten Jahren noch zusätzliche Tattoos machen lassen?
Ja, ich habe es immer ein bisschen ausgeschmückt. Also ich habe so die Hauptsachen, die ich habe, und dann habe ich am Rücken noch ein bisschen mehr Blumen und noch ein bisschen das.
Aber sag mal, das mit dem Rücken. Mit dem Rücken. Ich sehe das also vor allem am Strand. Die Leute, die zum Teil den ganzen Rücken voll haben, die sehen ja das nie.
Ja, ja, das ist echt.
Und dann muss man sich so viel Schmerzen zufügen lassen, damit man etwas hat, was man nicht sieht, was man selber nicht sieht.
Ja, man schaut schon mal in den Spiegel. Aber es ist jetzt schon nicht so, dass ich mich immer umkehre, jeden Tag und so. Aber ich finde es eben auch, mir gefällt es einfach, wenn so Tattoos ein bisschen vorblitzen und nicht, dass man jetzt gerade so, wenn man jetzt ein Röckchen anhat, dass man einfach gerade zack alles sieht, sondern einfach bei mir ist es auch noch ein bisschen versteckt. Aber wie du sagst, den Rücken sehe ich nicht so viel.
Okay, ist nicht so viel. Aber du weißt auch nicht, wieso das so viele Leute machen am Rücken und so ganz grossflächig. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich komme vielleicht auch noch ein bisschen aus einer anderen Generation und aus einer anderen Sozialisation, wo man das nicht so gemacht hat.
Ja, ich finde es einfach schön platziert, weil es halt in den Körper besser reinpasst, so hinten, finde ich. Also wenn es so ein bisschen so aufgeht, als jetzt vorne der Bauch. Also es sieht irgendwie ein bisschen, glaub, komisch aus. Also ich glaube vielleicht, aber es ist ein guter Ansatz, kann man das noch gar nicht so überlegen.
Okay. Also, letztes Thema, ich habe eine Schlagzeile noch über dich gelesen. Ich esse kein Fleisch. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also ich bin nicht so Vegetarierin oder so, aber ich kann es einfach nicht gern. Also ich esse daheim nie, aber ich kann es einmal essen an einem Gala oder Bankett. Das
wenn
schon,
du eingeladen bist, dann...
Aber nicht viel.
Einfach, weil du es nicht gern hast.
Widerstaat mir, ja.
Ja? Erstaunlich, oder? Es gibt wenige Leute, die das sagen. Es gibt verschiedene Gründe, wieso man kein Fleisch isst. Aber dass es einem nicht schmeckt, das hört man selten.
Ja, also ich meine, das ist natürlich aus anderer. Es ist natürlich schön, dass man dann auch noch gerade Tier am Leben erhalten lässt. Genau. Oder? Aber grundsätzlich ist es schon, weil ich es nicht gern habe. Auch.
Was hast du für Schmuckstücke zu Hause? Ich habe noch irgendwo erfahren, für dich sind Schlittschuhe ein Schmuckstück.
Ja, also meine Schlittschuhe ist einfach, wenn ich die umträge, also jetzt, wenn ich fliegen muss, die sind in einem Köfferli und die habe ich immer bei mir und das ist natürlich mein Werk. Oder? Ja. Ohne Schlittschuhe bin ich aufgeschmissen.
Wie viel
hast du eins, wo ich wirklich auftreten tue oder an den Wettkampf gefahren bin und ich habe ein paar Schuhe fürs Coaching. Denen schaue ich jetzt nicht so gut wie mit denen, wo ich auftrete. Also ist wie, man muss sich vorstellen, wie für einen Giger seine Stradivari oder so. Und ich habe nicht gerne. Die Leute sagen manchmal, oh, darf ich mal deine Schlittschuhe anschauen und da rumdrücken. Und ich habe das so nicht gerne. Oder ich sage, komm, ist gut, ich lege es gerade nicht so drücken.
Nicht so drücken, deine Stradivari, genau. Ja. Also, das ist Dennis Biermann. Das Buch kommt jetzt, Ende von dieser Woche, oder Ende von der letzten Woche bereits, in die Buchläden, ganz druckfrisch. Herzliche Gratulation zum Buch, das jetzt rauskommt, im Hinblick auf deinen Geburtstag, den 60. Geburtstag im Dezember. Wie fühlt sich das an, 60?
Ja, also die Zahl ist komisch. Also ich habe das Gefühl, ich bin da und dann gibt es die Zahl und irgendetwas stimmt nicht. Aber es ist so, also so what? Oder?
Es ist so, genau.
Geht allen gleich.
Danke vielmals, das ist Dennis Biermann.
Ja,
ein Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.